Ja, ihr wisst das Thema von diesem Wochenende. Es geht um die Furcht des Herrn. Und als mir das gestellt wurde, war ich sehr, sehr froh und dankbar, weil ich finde, das ist wirklich so ein zentrales Thema. Und darüber müssen wir hören, was die Bibel sagt. Aber dann habe ich angefangen, für diese Wochenende zu beten. Und dann hat der Herr mich umgelenkt für heute Abend. Ich werde nicht direkt über die Furcht des Herrn sprechen, aber schon so, dass wir verstehen, das, worüber es heute geht, wird nur funktionieren in der Furcht des Herrn. So, morgen erkläre ich, was ist die Furcht des Herrn, wie bekommen wir die Furcht des Herrn, was sind die Segnungen der Furcht des Herrn und solche Dinge. Aber heute möchte ich über etwas ganz, ganz Spezielles sprechen und ich weiß wirklich, das hat der Heilige Geist mir aufs Herz gegeben. Ich weiß sogar auch schon, wie wir heute Abend hier enden werden. Also es ist wirklich für mich eine ganz interessante Situation und ich habe auf dem Herzen, und vielleicht hat der Herr das extra so gemacht, damit einige nicht sagen, ach nee, dann bleibe ich lieber zu Hause, dass es eine kleine Überraschung ist für euch. Ich spreche heute Abend über sexuelle Reinheit. Wow, einige sagen Halleluja, andere sagen, oh. Aber ich verspreche dir, es wird nicht moralisierend sein, es wird nicht anklagend sein, es wird nicht mit Verdammnis kommen, sondern es soll motivieren und wir haben vorhin gesungen, Löwe und Lamm und ich bete, das ist mein Gebet, dass diese beiden Aspekte, Jesus als Löwe, als König, als Herrscher, als Gebieter, aber auch als das Lamm Gottes, der sagt, ich bin da, ich bin sanftmütig, ich bin demütig, ich helfe dir, ich verurteile dich nicht, komm mit mir, ich trainiere dich, ich bring dir bei, was du lernen musst, leben in dieser Heiligkeit, in dieser Furcht des Herrn. Und ich will auch gleich am Anfang da das klar machen, ich weiß, wovon ich hier spreche, nicht aus Büchern, sondern aus Erfahrung. Es gab eine Zeit in meinem Leben, ich war für 12 Jahre Pastor in einer großen Gemeinde, und das war alles irgendwie Paletti mit Anzug und Krawatte und das passte alles. Aber was keiner wusste, nicht mal meine eigene Frau, dass da ein Doppelleben war. Und nachts, wenn alles ruhig war, die Kinder schliefen, Frau war im Bett, bin ich wieder rausgekommen ins Wohnzimmer und dann durch die Kanäle gezappt. Und die Bibel sagt, wer sucht, der findet. Das geht in beide Richtungen. Und wenn du Schmutz und Unreinheit suchst, du wirst sie finden. Heute noch viel leichter als damals, da war noch gar kein Internet. Heute ist alles noch viel leichter. Ja? Und ich suchte Nacktheit, ich suchte sexuelle Szenen, ich suchte einfach Dinge, um mein Fleisch zu befriedigen. Und nach einer Weile, ich weiß nicht wie viele Wochen oder Monate, das ging, ich kann mich nicht mehr erinnern, mitten beim Schauen, sprach der Heilige Geist mir ganz, ganz klar da drin. Und er sagt, Hartwig, erkläre mir eins. Hat mich sogar mit Namen angesprochen, also ich fühlte mich richtig angesprochen. Erkläre mir eins. Du sagst, du bist Mann Gottes, du bist Diener des Evangeliums, du verkündigst das Wort Gottes, du liebst Jesus. Wie ist es möglich, dass du Begierde, Lust hast nach Dingen, die so finster sind, die so daneben sind, dass der, von dem du sagst, dass du ihn liebst, dafür gestorben ist. Wie ist das möglich? Und das war so dringlich und das war so intensiv, ich wusste, ich musste darauf eine Antwort geben und ich hatte keine Antwort. Und ich habe lange darüber nachgedacht, wie ist das möglich, dass ich dieses Doppelleben führe? Wie kann das überhaupt sein? Wie geht sowas? Und dann bin ich auf die Antwort gekommen und die hat mein ganzes Leben verändert. Die hat mein Leben, mein Dienst, meine Ehe, die hat alles verändert. Die Antwort war, der Grund, warum ich das so tun kann, weil ich Gott nicht wirklich kenne. Nicht wirklich kenne. Ich kenne Begriffe, ich kenne Worte, ich kenne Heiligkeit, ich kenne Reinheit, ich kenne Demut, ich kenne Hingabe, ich kenne all diese Worte, aber es ist keine Realität in meinem Leben. Und da habe ich entschieden, und ich war schon viele Jahre Christ, ich muss auf eine tiefere Art und Weise Gott kennenlernen. Und auf dieser Reise bin ich seit vielen Jahrzehnten und Gott hat viel gewirkt, hat mich freigesetzt und ich kann herrschen heute. Ich habe die Gnade empfangen, ich kann herrschen über Gedanken, Gefühle, Fantasien und Taten. Und das ist so wunderbar. Frei zu sein ist so, so wunderbar. Halleluja. Dass wir mit einem reinen Gewissen in die Gemeinde kommen können und können da die schönen, herrlich, schön gemachten Schwestern sehen. Und da spült sich nichts ab in unserer Fantasie. Und wir sind frei und wir sind rein. Halleluja. Diese Gnade gibt es, die ist da. Und davon will ich reden. Nicht so sehr, ich will nicht so sehr die Lösung beschreiben heute. Das kommt dann morgen. Ja? Und das hat natürlich zu tun mit der Furcht des Herrn. Das will ich gleich vorweg sagen. Sexuelle Reinheit kommt nicht aus Willenskraft, kommt nicht aus Zähne zusammenbeißen und sich irgendwie zwingen und in die letzten Kraftreserven mobilisieren. Sünde ist eine Kraft, die ist stärker als wir selber. Aber es gibt Gnade und es gibt die Gnade zu herrschen. Es gibt die Gnade nicht nur der Vergebung und der Reinigung, es gibt auch die Gnade zu herrschen. Römer 5,17, wenn wir alles empfangen, was der Herr für uns hat, dann herrschen wir in diesem Leben durch Jesus Christus. Wir herrschen und das heißt, ich bestimme, was ich denke, ich bestimme, was ich fantasiere, ich bestimme, womit ich mich beschäftige, ich bestimme, was ich tue und niemand sonst. Und ich habe das Richtige und das Gute und das Schöne und das Heilige und das Reine erwählt. Halleluja. So, also heute Abend geht es um sexuelle Reinheit und ich möchte das hier einfach aus der Sicht Gottes, die Bedeutung dieses Themas wirklich einmal vor Augen habt. Wir leben in einer Gesellschaft, die in einem Maße Menschen animiert, sich in einer ungesunden, übermäßigen Art und Weise mit Sexualität zu beschäftigen, wie das vor 50 Jahren noch gar nicht denkbar war, das war gar nicht vorstellbar, was heute mit einem Mausklick zu sehen ist, vor 50 Jahren undenkbar, undenkbar. Und doch wollen wir erstmal sehen vom Worte Gottes her, unser Gott, unser Schöpfer ist der Erfinder von Sexualität. Ich glaube, das hat sich schon rumgesprochen und es gibt nur noch wenige Leute, die glauben, dass der Teufel Sexualität erfunden hat. Nein, es ist von Gott. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das wir genießen dürfen. Halleluja. Halleluja. Aber wie das mit kostbaren Dingen ist, alles, was kostbar ist, ist auch in Gefahr, gefälscht zu werden. Ja? Deswegen hast du noch nie ein 3-Cent-Stück gefunden. Das gibt's nicht. Wer macht sich die Mühe, 3-Cent-Stücke zu produzieren? Das bringt nichts. Aber die großen Scheine, die werden gefälscht. Und je kostbarer etwas ist, umso größer ist die Gefahr, dass es auch gefälscht wird. Und viele, viele, viele kennen den Unterschied zwischen Original und Fälschung nicht. Und wenn Sie so eine Botschaft hören, ja, Gott ist kein Spaßverderber und er ist der, der sich das ausgedacht hat, dass Mann und Frau in der Ehe diese Intimität, diese Offenheit, diese Gemeinschaft, diese herrliche Angelegenheit, Sex erleben sollen. Dann sagen sie, ja, Halleluja, prima, wunderbar, das sehe ich auch so und da bin ich dabei. Es ist von Gott, es ist ein Geschenk Gottes und da bin ich dabei und ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Deswegen schmeiße ich alle Ordnungen und alle Regeln und alle Verbote und alles über Bord und stürze mich rein und genieße das Leben. Halt, stopp, da hast du was verkehrt verstanden. Da hast du was verkehrt verstanden. Gott ist dein Schöpfer und er weiß besser als du, was wirklich gut ist, was wirklich heilsam ist, was wirklich hilfreich ist, was wirklich gesund ist oder was dir schaden würde. Er weiß es besser. Und wenn wir schon das verstehen vom Wort Gottes, nicht jede Lust, die wir empfinden, ist auch legal und gibt uns die Berechtigung, dem nachzugehen und die Erfüllung dieser Begierden und dieser Wünsche zu suchen. So wie auch nicht jeder Gedanke, den du denkst, gesund ist und heilsam ist. Du hast die Fähigkeit bekommen zu denken. Aber der Inhalt deines Denkens, den will Gott bestimmen auf der Grundlage seines Wortes. Und wenn wir gegen sein Wort denken, und das ist das Problem, wenn wir über sexuelle Reinheit reden, Menschen, die da gefangen sind in Pornografie, in Selbstbefriedigung, in illegalen sexuellen Handlungen, ihr Problem ist, dass sie von Anfang an verkehrt denken. Dass sie von Anfang an eine Sicht haben, die nicht die Sicht Gottes ist. Und der erste Schritt wäre dann, dass wir wirklich in die Ordnung Gottes kommen, dass wir unser Denken erneuern und dass wir die Dinge so sehen, wie sie nun einmal von Gott her gesehen werden. Denn sein Wort ist die Wahrheit. Und was Gott sagt, ist höher als das, was deine Gefühle sagen. Stimmst du damit überein? Darf Gott sagen, was wahr ist, was richtig ist, was gesund ist, was hilfreich ist? Oder sagst du, ja, aber ich fühle das ja, ich habe dieses mächtige Verlangen und das hat mir ja Gott gegeben und dann muss ich das auch ausleben. Halt, stopp. Nein, Gott weiß es besser und du bist gut beraten, auf ihn zu hören. Du bist gut beraten, in seine Ordnungen hineinzukommen. Die Bibel spricht von Fallen des Todes. Und die Furcht des Herrn, über die wir morgen hören werden, ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Das sind Fallen des Todes. Und ich gehe jetzt fast 50 Jahre mit dem Herrn und ich sage dir, ich habe eine Menge Leute gesehen, die mal sehr hingegeben waren, die sehr leidenschaftlich waren, die sehr gebrannt haben, die gedient haben, denen Gott eine Salbung gegeben hat für die verschiedensten Dienste, die man sich so vorstellen kann. Und die dann irgendwann gefallen sind, abgefallen sind und ihre Liebe verloren haben, ihre Leidenschaft verloren haben und ihr Herz anderen Dingen zugewandt haben. Ich habe eine Menge Leute gesehen, nicht nur junge Leute. Wie man so sagt im englischsprachigen Raum, Sex, Money, Power. Das sind so die drei großen Dinge, die ein Fallstrick sind, die eine Falle des Todes sind. Und bei Jugendlichen, Geld haben sie nicht, Macht haben sie auch nicht. So, was ist Nummer eins? Illegale sexuelle Handlungen. Das ist Nummer eins, wie Menschen ihr Feuer verlieren, wie sie abfallen vom Herrn, wie sie einfach in eine traditionelle, tote Form der Religiosität irgendwie kommen, aber die Echtheit verlieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, was das Wort Gottes darüber sagt. So, wenn ich von sexueller Reinheit oder beziehungsweise von sexueller Unreinheit spreche, ich rede von illegalen, sprich von Gott verbotenen sexuellen Handlungen, Gedanken, Fantasien und Dinge, die wir anschauen. Davon rede ich. Und Gott möchte, dass wir klar verstehen, wie diese Dinge sind und wie er sie bewertet und dass wir diese Fallen des Todes durch die Furcht des Herrn meiden können. Wir sind nicht Opfer. Nur die Tatsache, dass wir als sexuelle Wesen geschaffen sind und sexuelle Bedürfnisse haben, heißt noch lange nicht, dass wir sündigen müssen. Noch lange nicht. Sondern da ist Gnade, da ist die Kraft des Heiligen Geistes, die in uns ein wunderbares Werk tun will. So, lass uns einmal wirklich die Dinge anschauen. Ich weiß aus meinem Dienst, aus den Jüngerschaftsbeziehungen, die ich habe. Ich habe im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Männern herausgeführt aus der Pornosucht. Und ich weiß von vielen, vielen Beiträgen, Gesprächen, E-Mails. In vielen, vielen Gemeinden wird das Thema überhaupt nicht angesprochen. Und man tut so, als gäbe das nicht. Ja. Und dabei ist es ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem. Und ich würde denken, neben der Verwirrung, die durch YouTube kommt von übereifrigen Christen, die überall alles abgrasen und ohne Unterscheidung jeden Mist im Internet sich angucken und anhören, Pornografie ist eins der gefährlichsten Waffen des Feindes. Und wir müssen klar sein und wir müssen verstehen, warum ist es so und wie ist die Situation, wie sieht Gott das? Hier ist ein Zitat von einem Artikel, den ich gefunden habe, ist auf Englisch, aber ich versuche es mal zu übersetzen. 68% aller gemeindebesuchenden Männer und über 50% aller Pastoren schauen Pornografie auf reguläre, auf regelmäßige Art und Weise. 50% der Pastoren. Das erklärt mir, warum viele keinen Hintern in der Hose haben, sich vor die Gemeinde zu stellen und darüber zu sprechen. Wie kannst du Freiheit verkündigen, wenn du in Ketten bist? Dir bleibt ja das Wort im Halse stecken. Du hast ja gar keine Kühnheit. Du hast keine Möglichkeit, Glauben in die Herzen der Menschen zu säen, weil du selber Opfer bist und weil du selber Täter bist und in diesem Gefangensein bist. Von jungen erwachsenen Christen wird hier zwischen 18 und 24 wird gesagt, 76% suchen aktiv nach Pornografie im Internet. 76%. Ich will mal ein paar Zahlen geben. Ich weiß nicht, ob es auch Zahlen aus Deutschland gibt, aber das ist von Amerika hier, von einer Website, die ich sehr empfehlen kann. Proven Men heißt das. Und da wird der Pornografiekonsum von christlichen Männern und Frauen einmal aufgeführt, das man durch statistische Erhebungen dann irgendwie herausgefunden hat. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch auch solche Zahlen gibt. Ich vermute, dass die Zahlen in Deutschland nicht wesentlich anders sind. Vielleicht geringfügig, ja, weil wir sind immer mit allem ein bisschen hinterher, was Amerika angeht. Ja. Hör dir das mal an, es ist absolut schockierend. 19% der Christen schauen mindestens täglich Pornozeugs an. 19, das ist jeder Fünfte. Überleg mal, 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht deswegen ist das hier frei geblieben hier vorne. Damit wir euch nicht zu nahe treten irgendwie. Ihr Lieben, ich möchte nicht verurteilen, ich möchte nicht anklagen, sondern ich möchte ein Problembewusstsein schaffen und ich möchte euch zeigen, wo der Weg raus ist. Das ist mein Anliegen. Ich komme hier nicht mit erhobenem Zeigefinger, um irgendjemanden zu verdammen, sondern das Herz Gottes soll wirklich zum Reden kommen, der seine Hand ausstreckt und sagt, komm, folge mir, ich mache aus dir jemanden, der mein Geboten wandelt, meine Ordnungen hält und meine Rechte danach tut. So, 19% aller Christen schauen mindestens täglich Pornos an. Bei den Nichtchristen, die täglich konsumieren, sind es nur 13%. Wow, was? Und das wird bestätigt von Leuten. Ich habe neulich gerade selber einen gesprochen, der auf einer großen Konferenz war in Amerika. Und Konferenzen in Amerika, die finden in Hotels statt. Und im Hotel gibt es Pay-TV. Und ein Großteil dieses Pay-TV sind Pornokanäle. Und wenn du auscheckst, dann wird abgerechnet und dann musst du bezahlen, was du konsumiert hast, weil das per Computer oder irgendwie elektronisch alles erfasst wird, welchen Kanal du wie lange gesehen hast. Und dann musst du bezahlen. Und er war selber Zeuge, dieser Mann Gottes, wie neben ihm ein bekannter deutscher Mann Gottes war. Und die Dame hinter dem Counter hat ihm dann vorgerechnet, was er jetzt alles bezahlen muss und was da mit diesen Kanälen ist, die er da angeschaut hat. Er konnte es nicht glauben. Und ich habe einen Artikel gelesen, wo Hotelmanager sagen, wenn Christen eine Konferenz machen, ist die Nutzung der Pornokanäle deutlich intensiver und höher, als wenn es irgendwie eine weltliche Konferenz ist. Das ist, wo wir sind. In meinen Augen ist sexuelle Unreinheit, die Verführung dazu, eine der mächtigsten Waffen des Teufels, um die Gemeinde in Ketten zu halten, um die Gemeinde zu behindern, in das hineinzukommen. Nicht nur persönliche Freiheit, sondern auch die Fähigkeit, unter der Salbung des Heiligen Geistes dieser Welt wirklich den Dienst zu tun, den wir zu tun haben. Wir werden gelähmt, wir werden blockiert, weil da so viele Dinge sind, die nicht in der Ordnung Gottes sind. Und der Heilige Geist wird gehindert. Der Heilige Geist kann sich nicht entfalten, so wie er möchte. Weil die Bibel sagt einfach, dass es Leben in Sünde ist, was den Heiligen Geist behindert. Leben in Sünde. Nicht, wenn wir gesündigt haben und wir sagen, oh Mann, das war total daneben, Herr, vergib mir, sondern ein Leben in bewusster, vorsätzlicher Sünde, wo wir uns schön reden, wo wir sagen, naja, komm, das ist nun mal so und das machen andere auch und andere machen noch viel Schlimmeres und das passt schon irgendwie und Gott kennt ja unser Herz und er weiß ja, wie wir es meinen und man kann sich so viele Dinge irgendwie einreden und sein Gewissen versuchen, was ja total verstört ist und beschädigt ist, wieder zu beruhigen. Aber gucken wir noch ein bisschen weiter diese Zahlen hier an. Mindestens monatlich 45% aller Christen schauen sich Pornos an. Da ist bei den Nichtchristen dann interessanterweise ein bisschen höher, 52%. Wenige Male im Jahr, 34%. Bei den Nichtchristen 29%. Niemals schauen an, 3% bei den Christen. Niemals 3%. Jesus will eine reine Braut. Und er hat alles getan am Kreuz und durch das Geschenk des Heiligen Geistes, um uns dahin zu bringen, dass wir ein Leben führen zu seiner Freude und zu seiner Verherrlichung und dass Sünde rauskommt aus der Gemeinde. Paulus kämpfte für eine Brautgemeinde, die ohne Flecken und ohne Runzel ist. Es ist möglich, in Reinheit zu leben und es ist so, so, so lohnenswert. Hier gibt es auch noch Statistik hier, was die christlichen Frauen angeht, die kommen ein bisschen besser weg, aber die Zahlen lasse ich jetzt. Ich biete das Konzept an, wenn jemand das hinterher haben möchte und möchte die Zahlen sich noch anschauen, dann kann er das gerne tun, aber ich will euch jetzt nicht mit zu viel Zahlen langweilen, aber vielleicht eine interessante Feststellung. Deutschland ist Weltmeister im Porno gucken. Keine Nation auf dieser Erde konsumiert so viel, so intensiv in dieser Art und Weise Pornografie wie Deutschland. Wir sind Weltmeister. Ihr Lieben, und wir müssen sagen, das muss aufhören. Und es fängt an in der Gemeinde. Und was die Gemeinde nicht hat, kann auch nicht in diese Gesellschaft kommen. Wir sind das Licht der Welt. Wir setzen den Standard. Und wenn wir passiv sind und wir lassen uns berieseln vom Geist dieser Welt, dann dürfen wir uns nicht wundern, was in unserer Gesellschaft passiert. So. Paulus redet von den Werken des Fleisches. Und er spricht dann danach von der Antwort. Und die Antwort heißt Leben im Geist, Wandeln im Geist. Aber ist es schon mal aufgefallen, in dieser Auflistung der Werke des Fleisches, die ersten vier Sünden, die dort beschrieben sind, betreffen alle das Thema Sexualität. Vier von diesen Dingern betreffen Sexualität. Wir gehen sie mal kurz durch. Da haben wir Ehebruch, ja, Hurerei. Das ist im Griechischen Porneia, Unreinheit und Ausschweifung. Die ersten vier Begriffe, von denen, wie das Fleisch, das menschliche Fleisch sich äußert. Paulus sagt, das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Und jeder von uns, der von Neuem geboren ist, hat nicht nur einen neuen Geist, hat auch noch das Fleisch. Und du sagst, ja, das ist ja mein Elend. Warum hat Gott sich nicht eine Erlösung ausgedacht, wo bei der Bekehrung das Fleisch irgendwie radikal abgeschnitten, weg entsorgt wird und fertig und ich bin nur Geist? Hat er aber nicht. Und warum hat er das gemacht? Damit du einen täglichen Trainingspartner hast, damit du lernst, im Geist zu wandeln, damit du lernst, das, was er dir erworben hat, die Kraft des Heiligen Geistes und den Glauben an das Kreuz benutzt, und deine geistlichen Muskeln stark werden. Das Problem ist nicht, dass wir Fleisch haben. Das Problem ist, dass wir noch nicht gelernt haben, im Geist zu leben. Das ist das Problem. Ja? Das Fleisch ist nicht das Problem. Aber das Fleisch ist da und es ist in Feindschaft gegen Gott. Und bitte, tu dir einen Gefallen, identifiziere dich nicht mit dem Fleisch. Sag nicht, ja, was bin ich überhaupt für ein Christ, dass da solche Gedanken kommen, dass da solche Fantasien kommen, dass da solche Wünsche sind. Was bin ich denn überhaupt für ein Christ, dass diese Dinge überhaupt noch in mir da sind? Das ist die falsche Frage. Sondern wie kann ich lernen, stark zu werden im Geist und dem Fleisch keinen Raum mehr zu geben? Galater 5, 16, wandelt im Geist und ihr werdet, was für eine Versprechung, ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht mehr vollbringen. So die Antwort auf diese Verlockungen, diese Gefühle, diese Wünsche, diese zerstörerischen Begierden ist Wandel im Geist. Nun, das ist ein Thema, da brauche ich ein paar Stunden, das zu erklären. Das werde ich jetzt nicht tun, aber ich verweise auf andere Gelegenheiten, wo ich das ausführlich getan habe. Gerade vor kurzem habe ich ein neunteiliges Seminar gemacht über frei von der Macht der Sünde. Und auch an anderen Stellen habe ich schon ausführlich darüber gesprochen. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber wir wollen einfach anschauen, wie Gott die Situation sieht und dass wir anfangen, klar zu denken. Paulus sagt an einer Stelle, ich finde jetzt die Schriftstelle nicht, werdet rechtschaffen, nüchtern und sündigt nicht. Sieg über Sünde fängt damit an, dass du nüchtern wirst. Und nüchtern, das hast du sicherlich verstanden, heißt nicht frei von Gefühlen. Nüchtern heißt absolut klar und eindeutig Dinge so zu sehen und zu benennen, wie Gott sie benennt. Aus der Seelsorge weiß ich, aus der Art und Weise, wie Menschen über ihre eigene Sünde reden, ob sie da rauskommen werden oder nicht. Wer seine Sünde rechtfertigt, entschuldigt, na, wir sind alle Männer und wir haben halt Gefühle und das ist halt so und weißt du ja auch und so, kennen wir ja. Wer seine Sünde rechtfertigt, weg erklärt, entschuldigt, klein macht, verharmlost, wird niemals frei werden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir klar sind und dass wir anfangen zu denken, wie Gott denkt. Und das tun wir anhand der Bibel. So schauen wir uns einige dieser Dinge an hier. Ehebruch. Ehebruch, Moichea heißt das griechische Wort. Unerlaubter Geschlechtsverkehr mit der Frau oder dem Mann eines anderen. Unreinheit, Akathasia, Unreinigkeit, moralischer Schmutz, Unrat, Lasterhaftigkeit, Unsittlichkeit, Ausschweifung, das ist das dritte Wort in dieser Reihenfolge bei den Werken des Fleisches, ungezügelte Lust, also Lust, die nicht unter Kontrolle gebracht wird, die nicht gezügelt wird, ja, wir haben Zügel bei einem Pferd. Warum? Damit wir bestimmen, wo das Pferd hingeht. Und ungezügelte Lust ist also ein Pferd ohne Dings und das galoppiert dahin, wo es hin will. Und das ist nicht, was es sein soll. Zügellosigkeit, Maßlosigkeit, Unenthaltsamkeit. Schauen wir noch einige andere Begriffe an. Unanständigkeit heißt es in Epheser 5, 3, Schändlichkeit, moralische Hässlichkeit, Schmutz, Obszönität, Schweinerei. Das ist, was dieses Wort Unreinheit, Eichrotes, klingt schon irgendwie so unangenehm, das Wort finde ich, ja, Eichrotes, komisch. Schweinerei, ja, dieses griechische Wort Pornea, wo wir auch Pornografie von haben, es bedeutet jede Art von verbotenen sexuellen Handlungen. Manchmal kommen Leute und sagen, ja, wo steht das in der Bibel, dass Selbstbefriedigung Sünde ist? Ich sage, denk einmal nach, was Gottes Gedanken über Sexualität ist. Das hat was mit Beziehung zu tun, mit Partnerschaft, mit einander dienen, einander beschenken, einander segnen. Es ist so etwas Schönes und Herrliches. Und wen beschenkst du, wenn du dich selbst befriedigst? Es ist alles nur auf dich bezogen und es ist einfach nur verkehrt und wird dich viel, viel kosten. Ja, je mehr Menschen Pornografie anschauen, und das geht ja fast immer mit Selbstbefriedigung einher, verdreht sich ihr ganzes Verständnis, ihr ganzes Bild von Sexualität. Und sie werden immer mehr unfähig, dann nachher, wenn sie noch nicht verheiratet sind, nachher dann wirklich die Schönheit, die Heiligkeit, die Reinheit und die Freude von wirklichem Sex zu erleben. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ein Großteil der pornografischen Filme und Filmchen und Clips, die heute auf dem Markt erhältlich sind, sind absolut verachtend gegenüber Frauen. Demütigen Frauen und setzen sie herab und machen sie zu billigen Sexobjekten und so weiter. Deine ganze Vorstellungskraft, deine Fantasie wird geprägt werden durch Pornografie. Und diese Bilder haben eine enorme Kraft. Die graben sich ein in dein Gedächtnis. Und wusstest du, dass durch häufigen Pornokonsum, die Struktur deines Gehirns sich verändert. Wie bei einem Drogenabhängigen, die Struktur deines Gehirns verändert sich. Und du wirst regelrecht süchtig nach diesen Glückshormonen, die da ausgeschüttet werden. Du wirst süchtig. Und deswegen ist es auch nicht realistisch zu sagen, okay, danke, ich habe es verstanden, die Informationen habe ich jetzt entgegengenommen, ab heute lebe ich clean. Das wird nicht funktionieren. Sünde wird nicht überwunden durch Willenskraft, sondern durch ein Training, um wo etwas Neues anstelle des Alten kommt. Und wo der Heilige Geist tief in deinem Innern, in deiner Art zu denken und dann Werte zu sehen und zu empfinden, völlig neu gestaltet wird. Davon dazu noch ein bisschen zum Schluss. 2. Timotheus, Kapitel 3. Dort sehen wir in den ersten 10 Versen, dass Paulus ankündigt, in der letzten Zeit schwere Zeiten werden kommen. Und dieses Wort schwer ist eigentlich ein Wort, was für Menschen benutzt wird, die schwierige Menschen sind. So, das heißt, wir werden in der Gemeinde, im Volke Gottes, schwierige Zeiten haben, weil wir es mit schwierigen Menschen zu tun haben. Und was ist das Merkmal dieser schwierigen Menschen? In den ersten Versen wird ihr weltlicher, fleischlicher Lebensstil beschrieben. Sie nennen sich Christen, sie sagen, sie sind Kinder Gottes, sind von Neuem geboren, aber im Lebensstil unterscheiden sich überhaupt nicht von den Weltmenschen. Überhaupt nicht. Und eins der Dinge, was von ihnen gesagt wird, sie sind unenthaltsam. Akrates, ohne Kraft, kraftlos, haltlos, ohne Selbstkontrolle, ohne Selbstbeherrschung, unbeherrscht, aufbrausend, zügellos, ohne inneren Halt. Das wird von diesen Menschen gesagt. Sie werden von Begierden getrieben, heißt es dann da. Das ist alles andere als Römer 5, 17. Wir haben die Gnade empfangen und wir herrschen. Sie werden beherrscht. Und sie sind verdorben in ihrer Gesinnung. Und dieses Wort verdorben bedeutet unbewährt. Eine Prüfung, ein Test, nicht bestehend, unbrauchbar. Und deswegen habe ich gesagt, dass es damit anfängt, dass wir richtig denken. Und dass wir aufhören, in weltlichen Kategorien zu denken, dass wir aufhören, Dinge durch die Brille der Welt zu sehen. Ja, manche von euch sind aufgewachsen mit Bravo, Dr. Braun, oder wie heißt der Typ da? Ich glaube, Braun. Ich habe vergessen. Jedenfalls gibt es da einen Doktor, der die Jugendlichen berät. Den gab es schon, als ich 12 war. Diesen Doktor, der muss schon uralt sein, also ich denke so 150 Jahre oder so, ja. Und er sagte ganz klar, Selbstbefriedigung ist normal, ist gesund, auf keinen Fall lass dir ein schlechtes Gewissen machen, auf keinen Fall solltest du das irgendwie unterdrücken, weil dann kriegst du seelische Verknotungen. Und ja, hör nicht auf Dr. Braun, sondern höre auf das Wort Gottes. Ja. Und hör auf, weltlich zu denken, ja, man muss ja wissen, wie sein Körper funktioniert. Das kannst du später mit deiner Frau dann alles wunderbar entdecken. Ja. Aber presch nicht voran und versuch nicht auf einem Weg, der nicht gesegnet ist, einfach Dinge herauszufinden zur Unzeit. Wie heißt es in Hohelied, ja, wecke die Liebe nicht, bevor es ihr selber gefällt. Das ist das Gefährliche mit dieser ganzen Ideologie, die heute da ist, frühkindliche Sexualisierung. Das ist sowas von gefährlich. Und Leute, die das durchlaufen, das wird eine so veränderte Gesellschaft hervorbringen. Wir können uns das nicht vorstellen, was für Probleme daraus entstehen. Ja, aber wir sind Kinder Gottes und wir erneuern unser Denken. Das heißt, wir stimmen mit dem Wort überein und wir wollen nicht von Gefühlen unsere Werte ableiten, sondern von den Ordnungen Gottes. Amen. Und was Gott sagt, ist richtig, ist gut, ist heilsam und davon wollen wir unsere Werte holen und unsere Sichtweisen. Eins der großen Probleme von sexueller Unreinheit ist, dass wir unser Gewissen beschädigen. Das ist eins der großen Probleme. Und die Bibel sagt, dass es da Menschen gibt, die das gute Gewissen von sich gestoßen haben und fallen ab vom Glauben. Sie fallen ab, weil sie das gute Gewissen von sich gestoßen haben. Wir sollen den Kampf kämpfen, den guten Kampf. Wir sollen den Glauben und das gute Gewissen bewahren. Und viele haben das von sich gestoßen. Und dann sagte Paulus, sie haben Schiffbruch erlitten im Glauben. Man kann Schiffbruch erleiden im Glauben. Irgendwann sagt man, wenn man diesen Weg weltlichen Versuchungen weitergeht, irgendwann sagt man sich, das bringt mir alles nichts mehr mit dem Glauben. Ich habe nichts davon. Also du hörst auf dein Leben nicht mehr nach Wahrheit zu beurteilen, sondern nur nach deinen Gefühlen. Das ist das Ende davon, dass du dein Gewissen, das gute Gewissen von dir gestoßen hast. Das ist ja das Interessante, ja, dass Menschen, die in dieser Weise gebunden sind, sie wissen ganz genau, dass es falsch ist. Sie wissen das ja. Auch wenn sie dann so daherkommen, zeigt mir eine Schriftstelle in der Bibel, wo Selbstbefriedigung irgendwie verboten ist. Ja? Aber trotzdem wissen sie das ganz genau. Deswegen hören wir nie, wenn wir mal so ein Zeugnis teilhaben im Gottesdienst, ich liebe das Wort nicht Zeugnis, aber Erfahrungsberichte, da kommt nie einer und sagt, boah, ich will euch mal sagen, gestern habe ich einen Porn angeguckt, ich bin so geflasht, boah, das war so stark und Gott hat mich so gesegnet. Du wirst nie solche Zeugnisse hören, nie. Weil jeder, der das tut, der gegen die Ordnung Gottes verstößt, weiß ganz genau, dass es verkehrt ist und muss das für sich behalten. Und wenn er dann sogar noch das Pech hat, in einer prophetischen, charismatischen Gemeinde zu sein, wo ab und zu der Heilige Geist spricht und Sünde offenbar wird oder so, dann kommt er schon mit Zittern und Zagen in Gottesdienst. Ja, vielleicht gibt es ein prophetisches Wort, was mich outet, was mich identifiziert, was zu mir spricht und was sagt, hey, hör damit auf. Ja, wie Paulus sagt, wir kommen zusammen und dann wird geweissagt und das Verborgene des Herzens wird offenbar. Wir haben sowas viel zu wenig, müssen beten, dass der Heilige, manche Leute wollen immer nur Ermutigung. Nein, der Heilige Geist deckt auch auf und er bringt ans Licht verborgene Dinge, um Menschen zu motivieren, aufzuhören und zu brechen mit dieser Täuschung. Man täuscht nicht nur sich selber, man täuscht auch die Gemeinde. Und durch ein schlechtes Gewissen wirst du gemeinschaftsunfähig. Wenn du da Gedanken und Fantasien hast über Frauen, die in der Gemeinde sind, wie willst du denen unbefangen entgegentreten? Du hast ein schlechtes Gewissen, du kannst dir nicht mal in die Augen gucken, weil du erinnert wirst an all das Zeug, was du da hast in deiner Fantasie. Und durch das Blut Jesu gibt es eine nicht nur Vergebung, sondern eine Reinheit der Gedanken und deiner Fantasie. Halleluja. Durch das Blut Jesu, los vom bösen Gewissen. Halleluja. Vielleicht eine der gravierendsten Konsequenzen für sexuelle Unreinheit, dass wir unsere Beziehung zum Heiligen Geist beschädigen. Der Heilige Geist ist der Aufseher unserer Seelen. Der Heilige Geist passt auf uns auf. Er warnt uns, er erzieht uns, er prägt uns. So viele Male, wenn ich mit meinen Männern arbeite, die da raus wollen aus Pornografie und die dann schildern, wie sie wieder gefallen sind. Ich sage, und? Erzähle mir, was ist gewesen am Anfang? Ja, da war diese Lust. Ich sage, ja, und dann? Ja, dann habe ich gedacht, okay, wo klicke ich jetzt hin? Ich sage, und dann? Dann kam der Heilige Geist und hat gesagt, don't do it. Rühr es nicht an, mach's nicht. Finger weg davon. Ich sage, und dann habe ich es doch gemacht. So, was bedeutet das? Ohne Worte, ja, sagen wir zum Heiligen Geist, mit dem wir in enger Verbindung sind. Paulus sagt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Aber wenn die Stunde der Versuchung da ist und wir wollen versucht werden, wir wollen wieder diese Lust haben, was tun wir? Ohne Worte, wir sagen, Heiliger Geist, das ist jetzt nichts für dich, würdest du vielleicht mal für eine halbe Stunde nach nebenan gehen? Bewusst trennen wir uns vom Heiligen Geist, wir ignorieren seine Warnungen, der uns bewahren möchte. Titus 2, die Gnade Gottes erzieht uns, trainiert uns, den weltlichen Lüsten, die weltlichen Lüste zu verleugnen. So, der Heilige Geist ist da. Und ich frage meine Männer, erkläre mir, wie war es? Ja, ganz deutlich, ich habe genau gewusst, der Heilige Geist sagt, jetzt aber sofort aufhören, raus da, nicht in diesen Kanal, nicht in diese Webseiten hinein. Und ich habe es doch gemacht. Warum? Wir sind nicht Opfer, wir sind Täter. Wir wollen diese illegale Lust immer noch haben. Das ist das Problem. Wenn Sünde nicht mit Lust gekoppelt wäre, ihr Lieben, das wäre so einfach. Wir würden einfach sagen, okay, steht in der Bibel, ich verstehe es, ich stimme zu, zack, fertig, aus, Thema erledigt. Aber so ist es nicht. Wir müssen lernen, im Geist zu leben. Und das heißt nicht mehr von irgendwelchen Wünschen und Stimmungen und Bedürfnissen und Begierden gezogen zu werden. Das müssen wir lernen. Und das lernen wir niemals ohne diesen Schatz, von dem ich dann morgen reden werde und auch noch Sonntag, die Furcht des Herrn. Da ist der Zusammenhang. So, ich rede nicht über etwas, was mit dem Thema nichts zu tun hat. Die Furcht des Herrn ist die Antwort auf dieses große Problem. Nicht Willenskraft, nicht heroische Entschlüsse. Ab heute, ich habe verstanden, ab heute werde ich aufhören. Vergiss es. Es ist nicht so. Es ist ein Training. Und nicht, weil ich das rechtfertigen will, aber ich sage dir, wenn du pornosüchtig bist und du bist dann süchtig, egal ob du es einmal die Woche machst, ob du es jeden Tag machst oder ob du es nur alle 3 Monate machst. Es gibt auch Quartalssäufer. Ja? Die sind clean 3 Monate, aber wenn die Zeit gekommen ist, dann gibt es wieder einen Rückfall. Und dann sind sie wieder 3 Monate clean und dann gibt es wieder einen Rückfall. In einem regelmäßigen Rhythmus. Und wann immer das der Fall ist, wir brauchen mehr als nur Entscheidungen. Wir brauchen eine tiefgreifende Veränderung in uns. Und die kommt zustande durch das Werk des Heiligen Geistes, durch dieses wunderbare Geschenk der Furcht des Herrn. So, das ist schon verrückt. Da haben wir viele, viele junge Leute, die sagen, wow, wir gehen zur Holy Spirit Night. Come, Holy Spirit. Und ein paar Tage später, geh weg, Holy Spirit. Ich will jetzt alleine mein Ding machen. Ich will jetzt, ja. Manche Leute sagen, ja, was kann man sich denn noch angucken an Filmen? Es geht ja nicht nur um Pornos. Es geht ja auch um Filme, die einfach explizit sexuelle Handlungen zeigen, die nicht als Pornos eingestuft werden. Ja, was kann man sich heute angucken? Welche Filme gibt es denn noch, die wirklich clean sind? Nun, da muss man lange suchen. Es gibt einige wenige, aber nicht viele. Ja? Aber du brauchst keine Liste, welche Filme sind in Ordnung, sondern du brauchst Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ich nenne das Händchen halten. Was meine ich damit? Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Du bist da. Ich genieße deine Gegenwart. Du bist in mir. Du bist das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus. Du hast mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde. Du wirkst jetzt in diesem Moment in dir und ich genieße deine Gegenwart und ich freue mich, dass du da bist. Und alles, was du mit dem Heiligen Geist auf dem Sofa neben dir mit Freuden anschauen kannst und mit ihm teilen kannst, ist clean. Und du wirst das niemals tun können mit einem Porno. Sagst, oh, guck mal da, ja, jetzt geht's los. Boah, ist das nicht cool? Was du nicht zusammen mit dem Heiligen Geist feiern kannst, ist nicht für dich. Das kann sogar ein Werbeplakat sein. Das kann irgendwelche Geschichten sein. Das muss ja nicht unbedingt mit Bildern, auch Geschichten können deine Fantasie mächtig antörnern. Was du nicht zusammen mit dem Heiligen Geist genießen kannst, ist nichts für dich. Und er möchte, dass du mit ihm verbunden bleibst und dass du dich von dem, was euch trennen würde, dich verabschiedest. Und zwar so schnell wie möglich und am besten schon, bevor es überhaupt zu spät ist. Ich sag's gerne, viele kennen eine Versuchung nur aus dem Rückspiegel, wenn es schon zu spät ist, wenn sie reingefallen sind. Aber der Heilige Geist will uns trainieren. Diese weltlichen Begierden, von denen Petrus sagt, die streiten gegen deine Seele. Das sind deine Feinde. Du denkst, die kommen doch so angenehm und das ist doch so schön, diese Lust. Sie streiten gegen deine Seele. Sie führen Krieg gegen deine Seele. Und deine Seele wird mehr und mehr unfähig, diese Beziehung mit dem Heiligen Geist zu genießen und ihn zu erleben. Das ist vielleicht das Hauptproblem in diesem ganzen Bereich sexuelle Unreinheit, dass wir unsere Beziehung verpassen, unsere Beziehung kaputt machen mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und womit betrüben wir den Heiligen Geist? Mit den Dingen, mit denen wir dem Teufel Raum geben. Gib dem Teufel keinen Raum. Und dann wird alles aufgezählt, oder nicht alles, aber exemplarisch. Ja, Zorn, Bitterkeit, Lästerung. An der Stelle ist dort nichts von sexueller Unreinheit die Rede, aber ganz sicherlich gehört das auch mit dazu. Das ist ja keine vollständige Liste. Und diese Dinge, mit denen wir dem Teufel Raum geben, das sind dieselben Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Und das heißt, die es ihm unmöglich machen, uns zu dienen, uns die Gegenwart Gottes zu bringen, uns Freude an Gott zu geben, uns die Kraft zu geben, zu herrschen, Wir verhindern, dass der Heilige Geist uns dienen kann. Und weil er uns so lieb hat und weil er Jesus so lieb hat, deswegen ist er betrübt. Weil wir seinen wunderbaren Dienst verhindern. So, lass uns völlig wegkommen von der Idee, wir sind Opfer. Wir sind nicht Opfer, wir sind die Täter. Am Anfang, wenn ich mit den Männern arbeite, die erzählen mir immer, ja, das ging so schnell und ehe ich mich versehen konnte, klick, 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 da war ich schon irgendwie da. Als wenn sie Marionetten sind, an denen irgendwelche Fäden gezogen. Ich sage, wer hat geklickt? Du bist verantwortlich. Und du wirst so gezogen von Gefühlen, dass du nicht mal mehr vernünftige, bibelbegründete Entscheidungen treffen kannst und danach leben kannst. Solange wir unsere Sünde entschuldigen und rechtfertigen, sagen, ja, ich bin nun mal Single und da muss ich ja irgendwo hin mit meinen Gefühlen, das ist nun mal normal, Doktor, ach, ich glaube, der hieß gar nicht Braun, der hieß Sommer. Dr. Sommer, so hieß er, jetzt fällt er mir wieder ein, der alte Bursche. Dr. Sommer, ja, ja, der sagt auch, das ist völlig normal, da musst du dir keinen Kopf machen, ja. Hallo, glaubst du Dr. Sommer oder glaubst du dem Heiligen Geist, dem Autor dieses wunderbaren Buches? Das musst du mal entscheiden. So, wir betrüben den Heiligen Geist. Und wenn das unser Leben still wird, irgendwann verlieren wir den Hunger nach Gott. Wir verlieren die Fähigkeit, die Gegenwart Gottes zu genießen. Sogar unser Wunsch, in die Gegenwart Gottes zu kommen, stirbt ab. Das ist, was Paulus sagt, das gute Gewissen von sich gestoßen und im Glauben Schiffbruch erlitten. Ich weiß nicht, was du vorhast mit deinem Leben, aber ich schlage vor, dass du ein erfolgreiches Glaubensleben führst, wo du deine Berufung findest und auslebst und wo du am Ende des Lebens sagen kannst, ich habe gemacht, was Gott mir aufgetragen hat und ich habe ihn erfreut. Das ist die Furcht des Herrn. Darüber sprechen wir morgen. Ja. So, Gottes Antwort auf diese ganzen Manifestationen und Wirkungen des Fleisches sind nicht Verbote. Gottes Antwort ist ein neuer Lebensstil, Wandel im Geist. Ich sage es noch einmal, Galater 5,16, weil das so eine zentrale Schriftstelle ist, was unser Alltagsleben angeht. Wandel redet immer vom Alltag. Ja. Wandelt im Geist und ihr werdet, was für ein Versprechen, die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Was für ein Versprechen. Wenn ich das lerne, ist mit dem Alten Schluss. So, es geht nicht darum, das Alte zu bekämpfen. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Das Leben im Fleisch wird überwunden durch ein Leben im Geist. Nicht indem du gegen das Fleisch kämpfst, sondern indem du lernst, im Geist zu leben. Das hat was mit Wahrheit zu tun. Da fängt es an, dass du in deinen Denkweisen mit Gott übereinstimmst, dass durch das Wort Gottes Glauben kommt, dass du die Gegenwart des Heiligen Geistes ergreifst und darin lebst, Gemeinschaft hast mit dem Heiligen Geist und so weiter. Es hat nichts mit Willenskraft zu tun. Deinen Willen brauchst du. Aber den Willen brauchst du nicht, um Sünde zu überwinden. Den Willen brauchst du, um Gott zu suchen, um Gott zu finden und Gemeinschaft zu haben mit ihm jeden Morgen. Jetzt kommt eins meiner wenigen russischen Worte. Kajde utra. Jeden Morgen. Nicht nur ab und zu mal beten, wenn dir danach ist, sondern entwickle ein Gebetsleben, weil Gott dich sehen möchte jeden Morgen, weil Gott Verlangen hat nach dir, weil Gott dich beschenken möchte und weil Gott in dir arbeiten möchte. Das ist der gewaltige Segen des neuen Bundes. Nicht du musst deine letzten Willensreserven zusammenkratzen, sondern du gibst sie einem Gott hin, der gesagt hat, ich tue es in dir. Ich wirke in dir. Das ist der neue Bund. Gott wirkt in dir das Neue. Alles, was du tun musst, ist zu kommen, zu glauben und ihm zu erlauben, das zu tun, was er tun möchte. Lass uns einmal lesen, Hebräer 13. Finde ich nicht in meinem Konzept. Aber es ist in diesem Buch hier, Hebräer 13. Kleinen Moment, Hebräer Kapitel 13. Was für ein Wort. Vers 20, der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk. Ist sexuelle Reinheit ein gutes Werk? Aber ja, er rüstet mich dazu aus. Halleluja, er tut es, damit ihr seinen Willen tut. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wie kommt der Wille Gottes in unserem Leben zustande? Indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Der neue Bund ist, Gott hat versprochen, komm du, bring dein krankes, versifftes, lüsternes, böses, kaltes Herz und lass es mich berühren. Und ich wirke in dir, was mir wohlgefällig ist. Er wirkt es in dir. Und du sagst, ja, und was mache ich in der Zwischenzeit? Sei ehrlich und bekenne jeden Fall. Bekenne jeden falschen Gedanken, jede Fantasie, jede illegale Handlung. Bekenne es, bitte um Vergebung, mach es nicht leicht. Sag nicht, ja, Herr, du weißt ja schon. Nein, nenne es beim Namen. Homologio, bekennen, heißt Sünde nennen, wie er sie nennt. Wir sollen radikal sein. Deswegen müssen wir aufhören, unsere Sünde zu rechtfertigen und zu entschuldigen. Verkehrt ist verkehrt und wir sind verantwortlich für unsere Entscheidung. Und Gott hat versprochen, wenn wir reumütig kommen, wenn wir ehrlich sind, wenn wir umkehren, wenn wir mit ihm übereinstimmen, jedes Mal, er wird uns vergeben. Und er vergibt nicht nur, er reinigt auch von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, auch für den Babychristen ist das Sündenproblem schon gelöst. Sogar wenn er noch gebunden ist und immer wieder in bestimmte Sachen fällt, Drogen oder eben Unreinheit oder irgendwelche anderen Dinge oder Zorn oder so etwas, das Sündenproblem ist gelöst, weil er kann frei, ohne Anklage, ohne Verdammnis, ohne schlechtes Gewissen sein Leben leben, bis zum nächsten Absturz. Das Sündenproblem ist schon gelöst. Natürlich, das ist nicht die ultimative Lösung. Die ultimative Lösung ist, habe ich schon gesagt, wir herrschen. Da kommen die Angebote und sagen, nee, nicht mehr mit mir. Ich bin lang genug auf diese Dinge reingefallen. Ich weiß, wie das enden wird. Ich weiß, wie das ist, wenn ich mich doch daran erinnere, wenn ich wieder irgendwelche Dinge angeschaut habe, die ich besser hätte nicht anschauen sollen. Ich habe 3 Tage gebraucht, um aus diesem ganzen Berg von Verdammnis und mich schlecht fühlen und mich anklagen, da rauszukommen und irgendwann wieder die Sonne der Liebe Gottes zu sehen. Das hat 3 Tage gedauert und vielleicht weiß ja jemand, wovon ich spreche. Aber es gibt etwas Besseres als Vergebung, wenn wir gefallen sind, und Reinigung. Rein bleiben, die Fallen des Todes meiden, drumherum gehen, siegreich bleiben, clean bleiben, ihr Lieben. Das gibt es, das ist normal, das ist, was die Bibel sagt, Halleluja. Dazu lädt der Herr uns ein, dass wir das lernen. Und es fängt damit an, wie ich schon gesagt habe, dass wir ehrlich sind, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir nicht die Schuld schieben auf Hollywood oder auf irgendwelche anderen blöden Computer- und Fernsehprogramme, sondern dass wir sagen, nein, ich bin verantwortlich für meine Augen, ich bin verantwortlich für meine Fantasie, ich bin verantwortlich für meine Mausklicks, ich bin verantwortlich für meine Entscheidungen. Und ich werde lernen, meine Entscheidungen in Übereinstimmung mit Gottes Standards und Gottes Ordnungen zu setzen. So fängt es an. Und deinen Glauben kannst du aufbauen mit einer solchen Schriftstelle, wie ich sie eben gerade vorgelesen habe. Er selber wirkt in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Halleluja. Ist sexuelle Reinheit vor ihm wohlgefällig? Ja. Und er wirkt es in mir. Halleluja. Einfacher geht's nicht. Alles, was wir jetzt brauchen, ist zu sagen, Herr, hier steht es. Egal wie gebunden ich bin, egal wie stark die Sündenketten an mir zerren und ziehen, ich komme zu dir und hier bin ich und tu du dein Werk in mir. Ich vertraue dir und ich bete dich an als mein Befreier. Ich bete dich an als den, der mich trainiert, der ein wunderbares Werk in mir tut und den ganzen Segen, der Freisetzung von Golgatha lässt du in mir Erfahrung werden. Halleluja, ich glaube dir, ich vertraue dir. So, ich sag's wieder und wieder, weil viele in diese Falle fallen. Sünde wird nicht oder Sündenketten werden nicht gebrochen durch Willenskraft. Wenn du versuchst, in Willenskraft gegen die Sünde zu kämpfen oder mit guten Vorsätzen, du wirst sehen, die Sünde ist stärker als du. Und du landest in Römer 7, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist nicht das normale Christenleben. Das normale Christenleben ist Römer 8, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht. Halleluja, das ist der Heilige Geist. Er wohnt in dir, er ist die Kraft, da ist eine Schwerkraft der Sünde. Und jetzt kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist ist stärker als die Sünde. Aber bleibe in ihm, bleibe in Gemeinschaft, bleibe in Verbindung. Lass dich nicht rausziehen aus dieser Beziehung und diesem Kontakt und diesem ständigen belebt werden und gestärkt werden und gehalten werden. Er will dich trainieren. Halleluja. Halleluja. Wir können nicht Freundschaft mit Gott haben, wir können nicht seine Gegenwart genießen, wenn wir Kompromisse machen, wenn wir Dinge tolerieren in unserem Leben, von denen wir ganz klar im Worte Gottes lesen, dass sie für ihn nicht akzeptabel sind. Wir können nicht. Egal, was wir uns vormachen, und heute gibt es viele Leute, die machen sich was vor und sie wollen uns was vormachen und die erzählen uns von einer Gnade und davon, dass Sünde nichts zu tun hat mit unserer Beziehung zu Gott, das ist nicht, was die Bibel sagt. Sünde beeinträchtigt deine Fähigkeit, Gottes Gegenwart zu genießen. Das ist, was die Bibel sagt. 2. Korinther, Kapitel 6. Dort wird der Ungläubige und der Gläubige voneinander unterschieden. Der Tempel Gottes und der Tempel von Götzenbildern. Und dann heißt es, ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott spricht, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das ist die Verheißung. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an. So will ich euch aufnehmen und ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Söhne und meine Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Was ist die Bedingung, die Gemeinschaft mit Gott zu genießen? Unreines nicht anzurühren. Don't touch it. Rühr es nicht mehr an. Und Gott gibt dir Gnade. Gott gibt dir Gnade. Gott möchte, dass wir von seiner Gegenwart belebt, erfrischt, aufgebaut, gestärkt werden. Nur seine Gegenwart, die wir erleben. Nicht unser Glaubensbekenntnis, das wir irgendwie an die Wand gehängt haben, sondern die Realität seiner Gegenwart ist die Kraft, in Reinheit zu kommen. Wir brauchen ihn. Wie jemand gesagt hat, es braucht Gott, um Gott zu lieben. Du kannst das nicht aus dir heraus. Und wenn du es versuchst, du wirst scheitern. Aber Gott ist da. Und wie wir gelesen haben, er wirkt in mir, was vor ihm wohlgefällig ist. Was für eine Verheißung. So mitten in der Gebundenheit kannst du mit diesem Vers kommen, sagen, aber du Herr, ich bin gebunden, aber du Herr, wirkst in mir. Du wirkst in mir, was vor dir wohlgefällig ist. Und wenn ich meine Lektion gelernt habe und wenn ich durch dieses Training gegangen bin und die Betonung liegt auf Training, dann werde ich in Freiheit leben und in Reinheit leben. Wir werden gleich in wenigen Minuten zu einem entscheidenden Punkt kommen in diesem Abend. Und ich werde dich aufrufen, eine Entscheidung zu treffen. Aber nicht eine Entscheidung im Sinne von, okay, ich habe verstanden, sexuelle Unreinheit ist ganz schlimm, jetzt heiligen Schwur, nie wieder. Ich rede nicht von sowas, das funktioniert nicht. Das ist so wie in einer euphorischen Versammlung, die Leute kommen und werfen ihre Zigarettenpäckchen auf die Bühne. Und kurz bevor das Meeting zu Ende ist, geht es schon, okay, und wo ist der nächste Zigarettenautomat? Das funktioniert nicht. Gott will nicht, dass du Versprechen machst, die du gar nicht halten kannst. Er selber will in dir wirken. Aber du kannst eins tun. Du kannst sagen, ich höre auf, mich zu belügen. Ich höre auf, meine Sünde zu rechtfertigen. Ich höre auf, mir das schön zu reden. Ich höre auf, Kompromisse in meinem Leben zu akzeptieren. Und ich treffe eine Entscheidung. Ich werde jetzt lernen, mit der Kraft des Heiligen Geistes, die er mir bietet, ein Training zu beginnen und zu durchlaufen und zu absolvieren, dass ich lerne, durch die Gnade Gottes zu herrschen. Ich möchte, dass du ganz klar verstehst, wenn gleich der Aufruf kommt und du darfst hier nach vorne kommen, deine Knie beugen. Ich will nicht, dass du ein heiliges Versprechen gibst, ab jetzt nie wieder, Herr, ich verspreche dir. Dein nächster Fall wird dich noch mehr im Verdammnis niederknüppeln. Das wird nicht funktionieren. Dein Gehirn ist falsch programmiert. Das bis ins Physische hinein sind da Strukturen gelegt, die du nicht von heute auf morgen ablegen kannst, wie ein Heroinabhängiger. Du brauchst Gnade, du brauchst Gottes Wirken, du brauchst einen Prozess. Und etwas, was du brauchst, was ganz, ganz wichtig ist, du brauchst einen Rechenschaftspartner. Du brauchst jemanden, den du einweist, und das sollte nicht dein Ehepartner sein, sondern jemand anders, den du einweist und sagst, so sieht's bei mir aus. Aber ich habe eins verstanden, ich will es nicht mehr, ich will raus, ich will clean leben und ich brauche Hilfe. Kannst du an meiner Seite stehen, für mich beten und wenn ich gefallen bin, ich werde dir das bekennen und ich erwarte, dass du mit Gnade reagierst. Wenn jemand Sünde bekennt, wie reagiert Gott? Ja, warum hast du das gemacht? Das hättest du nicht tun sollen. Ich habe es dir vorher gesagt und jetzt hast du den Schlamassel und ich glaube dir jetzt kein Wort mehr. Ist es Gott? Nein. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Wenn wir sagen, es war falsch, ich hätte es nicht tun dürfen, es war nicht richtig, vergib mir, ich bin im Unrecht, aber ich will lernen. Gott gibt Gnade dem Demütigen und sagt, ich glaube dir. Viele sind so gebunden, wenn sie dann sagen, Herr, ich will aufhören, dann hören sie eine Stimme, das glaubst du selber nicht, erzähl mir das nicht, beweis es mir. Komm wieder, wenn du es geschafft hast. Das ist nicht Gott, das ist dein verdrehtes, verdorbenes, schlechtes Gewissen. Die Liebe glaubt alles. Wenn du hier heute Abend nach vorne kommst und betest, das ist nicht ein Segnungsteil. Wir sind hier nicht in einem charismatischen Segnungsgottesdienst, sondern es ist eine heilige Stunde, wo du eine Entscheidung triffst, die dann gefolgt wird von einem Trainingsprozess. Hörst du mich? Trainingsprozess. Wenn du nach vorne kommst und sagst, aber ich werde niemandem davon erzählen, ich werde keinen Rechenschaftspartner holen, bleib sitzen, es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Ohne einen Rechenschaftspartner wirst du aus dieser Sucht nicht aussteigen können. Weil du demütigst dich vor einem Menschen und sagst, so sieht es bei mir aus. Und das passiert. Und der, wenn er im Geist ist, dein Rechenschaftspartner, dann fragt er sich nur unangenehme Fragen. Wenn ich mit meinen Männern mache, meinen Zoom, ich frage die ganz unangenehme Sachen, du. Und das Erste ist immer, wann war der letzte Rückfall? Und wie war das? Mit dem Heiligen Geist erklären, dass sie ein Bewusstsein bekommen, ich bin nicht Opfer, sondern ich bin einer, der verkehrte Entscheidungen trifft und von dem, der mehr von Gefühlen gezogen wird als von Wahrheit. Das ist eines der ersten wichtigen, grundlegenden Dinge, die man lernen muss. Wir sind nicht Opfer, wir sind nicht hilflose Opfer einer mächtigen Sünde, sondern wir wollen diese zerstörerische Lust. Und Gott kann unser Inneres ändern. Und darüber werden wir morgen sprechen. Und wir können lernen zu hassen, was er hasst. Wir können lernen zu lieben, was er liebt. Und das nennt man die Furcht des Herrn. Und das ist die ganze Geschichte. Wenn du das hast, egal wie deine Sucht heißt, Drogen, Pornos oder zwanghafter Zorn oder zwanghafte Eifersucht oder was auch immer. Wenn du lernst zu hassen, was er hasst, du wirst in die Freiheit kommen. Da drin muss etwas passieren. Erst hier oben mit deinem Denken und danach in deinen Empfindungen und in deinen Werten. So, wenn du sagst, ich will nicht länger zulassen, dass ich, indem ich rumspiele mit der Sünde und Kompromisse toleriere, meine Berufung verpasse, Ich will zur Ehre Gottes leben. Ich will Gott gefallen. Ich will in die Freiheit kommen. Ich will ein gutes Gewissen wieder haben, das ich so malträtiert habe und von mir gestoßen habe. Ich will wieder zurück in die Einheit und in die Harmonie mit Gott. Ich will, dass sein Angesicht leuchtet über mir. Und deswegen beginne ich heute den Kampf gegen meine Lieblingssünde. Und wenn Pornografie gar nicht deine Lieblingssünde ist, sondern Drogenkonsum oder irgendwas anderes, das Prinzip ist immer das Gleiche. Du musst einen Aufstand machen und sagen, es ist nicht normal. Herr, vergib mir, dass ich das toleriert habe. Und ich werde jetzt Kompromisse nicht mehr tolerieren. Und ich werde lernen, in der Gnade zu wandeln. Ich werde lernen, im Sieg zu bleiben. Halleluja. Halleluja. Gerade vor ein paar Tagen sprach ich mit einem Bruder, der auch jetzt so Männer betreut in dieser Weise. Und er sagte, ja, sein, wie sagt man, ich will nicht sagen Patient, sein Bruder, sein Schützling, den er begleitet, der seit seiner Jugend pornosüchtig ist. Er hat es jetzt geschafft, 2 Monate frei zu sein. Ich sage, Halleluja, mach den Champagner auf, feier den Sieg. Das ist gewaltig, wenn jemand seit, und dieser betreffende Bruder ist im vorgerückten Alter, seit seiner Teenie-Zeit ist er pornoabhängig. Und jetzt durch Training, durch Rechenschaft, durch Schritte, die er geht, zum ersten Mal für 2 Monate frei. Ich sage, lass die Korken knallen. Halleluja. Wir stellen immer neue Bestzeiten auf und nicht, ich mache jetzt ein heiliges Gelübde und nie wieder. Umso mehr wird der Teufel dich in die Pfanne hauen, wenn du wieder fällst. Und wenn du gebunden warst über Jahre, du wirst fallen, auch nach diesem nach vorne kommen. Dieses nach vorne kommen ist nicht ein heiliges Versprechen, nie wieder werde ich das anrühren, sondern es ist ein heiliges Versprechen, ich beginne jetzt diesen Kampf. Ich mache einen Aufstand gegen die Sünde. Ich werde es nicht mehr rechtfertigen und ich werde jetzt Gott suchen und ich werde einen Rechenschaftspartner finden und ich werde mit ihm da durchgehen und ich werde den guten Kampf des Glaubens kämpfen, bis ich in aller Freiheit bin, die Gott mir gegeben hat, die Gott mir am Kreuz erworben hat. So, das ist die Entscheidung. Verstehst du, was die Entscheidung ist? Nicht, okay, ja Herr, nie wieder, vergiss es, sondern ich werde jetzt lernen zu kämpfen. Ich lasse mich nicht mehr in diesem Zustand, naja, das ist eben bei mir so, ich habe alles versucht, es hat nicht funktioniert, dann soll es wohl nicht sein. Nein, du stehst auf und du sagst, ich werde lernen, reinzuleben und Gott ist da. Gott verwirft mich nicht, Gott verstößt mich nicht, Gott ist nicht mein Feind, sondern Gott ist der, der auf meiner Seite ist. Tritt du in Bezug auf deine Sünde auf die Seite Gottes und er ist dein Freund. Solange du auf der anderen Seite bist und deine Sünde verharmlost und rechtfertigst. Gott widersteht den Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Halleluja, er gibt Gnade. Und Gnade heißt nicht nur Vergebung, Gnade heißt göttliche Befähigung, göttliche Kraftausstattung, seinen Willen zu tun. Du lernst zu gehorchen, du lernst dich rein zu bewahren, du lernst einen neuen Lebensstil in sexueller Reinheit. So, um das geht es. Und ich bin überrascht, obwohl mein Konzept noch so vieles hergibt. Und ihr könnt gerne das Konzept anfordern. Da ist mindestens doppelt so viel Material drin, als das, was ich bis jetzt abgedeckt habe. Aber ich empfinde, ich habe genug gesagt. Jetzt darfst du was sagen. So, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Mach den Löwen groß, den Gebieter, den König, der keine Kompromisse duldet. Und mach das Lamm groß, das dem Demütigen eine Hand ausstreckt und sagt, komm, ich helfe dir, ich hole dich raus, ich trainiere dich, ich bin auf deiner Seite. Komm, Heiliger Geist, lass jetzt Klarheit kommen für all die, die es betrifft. Klarheit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Motivation, schenke du Motivation. Ich will, ich kann, ich darf so nicht mehr weitermachen, indem ich diese Dinge toleriere. Ich stehe auf, ich trete auf Gottes Seite und ich werde diesen Prozess beginnen und durchlaufen und zu Ende gehen.